Moin und herzlich willkommen zu unserem Corporate Sustainability Briefing, das wir ja einmal im Monat starten als Teil des CO2-Neutral-Podcasts. Und heute sind ein paar Sachen anders, würde ich sagen. Zum einen würde ich eigentlich unser Corporate Sustainability Briefing so ein bisschen eigentlich als Sonderedition bezeichnen, weil ja gerade gestern was ganz Spezielles Richtung Regulatorik passiert ist. Und ich bin auch nicht mit Alexandra hier, sondern ich habe heute eine ganz tolle andere Kollegin dabei, auf die ich mich sehr freue. Und zwar ist Lena heute bei uns. Lena, schön, dass du das CSB dieses Mal mit mir machst. Wie geht's dir denn?
Hallo, schön hier zu sein. Ich darf Alex heute in ihrem Urlaub vertreten und freue mich sehr, da zu sein. Mir geht's ganz gut, aber heute sind wir mit einem Thema oder ich bin mit Neuigkeiten da, die vielleicht nicht gerade zum Hurra-Schreien anmuten. Dementsprechend gucken wir mal, was gleich passieren wird. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Ich glaube, wir wissen alle, dass gerade ganz schön viel passiert da draußen und wenn wir ehrlich sind, auch ganz schön zentral in unserer Mitte. Das heißt, wir sind ja alle durchgerüttelt durch die Bundestagswahlen und die neue Zusammensetzung einer neuen Regierung. Wir beobachten ganz viel globale politische Spannungen, die uns umgeben. Und auch auf EU-Ebene passiert einiges, vor allem wenn wir auf unser eigentliches Thema des Podcasts gucken. Und zwar schwankt, wie du schon angesprochen hast, Maike, gerade ganz schön die Corporate Sustainability Regulatorik. Wir wollen heute in dem Special die EU-Omnibus-Verordnung aufschnappen. Und damit habe ich einhergehend eine zentrale Frage mitgebracht. Und zwar, wie hoch wird der planetare Preis sein für Vereinfachung und Entbürokratisierung?
Das ist auf jeden Fall ein Titel, der schon mal neugierig macht, finde ich. Deswegen ja, also wir werden uns heute mit Omnibus beschäftigen. Und ich würde auch sagen, let's dive in, Leni.
Absolut. Ich würde an der Stelle einmal gerne auf unser Corporate Sustainability Briefing vom Dezember eingehen. Da hatte Alexandra nämlich schon die Ankündigung, dass die Verordnung kommen wird, bereits dabei mit den Worten, ich zitiere, ich hoffe wirklich, dass sichergestellt wird, dass die Nachhaltigkeitsstandards nicht abgeschwächt werden oder die allgemeine Verunsicherung intensiviert wird. Ich vermute an der Stelle leider, dass das an einigen Stellen der Fall sein wird. Aber ich komme endlich mal zum Punkt. Und zwar hat die EU gestern am 26.02.2025 den offiziellen Entwurf der Omnibusverordnung veröffentlicht, die derzeit schon in aller Munde ist. Also ich glaube, einige, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden vor allem auf LinkedIn gestern einiges an Neuigkeiten schon dazu gelesen haben. Wir sprechen von einem Entwurf aus dem Grund, weil es erstmal ein Vorschlag ist, der aus der EU-Kommission kommt, der bis zur Verabschiedung aber erst noch durchs Parlament muss und den Rat. Das heißt, da können an einigen Stellen noch mal ein paar Schleifen gefahren werden. Aber die finale Fassung wird dann ab 2026 greifen. Heißt, wir gucken heute auf den Stand, den wir jetzt haben. Und der Stand sagt, dass die Verordnung einige schwerwiegende Änderungen für europäische Unternehmen im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit sich bringen wird. Was im Vordergrund steht bei der Omnibus-Verordnung, ist, dass es von vielen als notwendige Entlastung der Wirtschaft gefeiert wird tatsächlich. Aber Kritiker und auch vor allem wir sehen das vor allem tatsächlich im Moment als großen Rückschritt in der Nachhaltigkeit, vor allem im Kontext zum European Green Deal. Bevor wir aber über Konsequenzen fachsimpeln, lasst uns erstmal drauf sehen, was denn die zentralen Punkte heute sein werden. Und zwar wollen wir einmal nochmal genauer drauf schauen, was denn hinter der Omnibus-Verordnung steckt und welche Veränderungen vor allem sie mit sich bringt. Dann würde ich gerne einmal nochmal mit dir darüber sprechen, warum sie denn so umstritten ist, ne, besonders im Hinblick auf den Green Deal. Und zu guter Letzt, was natürlich auch die meisten interessieren wird, welche Konsequenzen hat sie denn jetzt für Unternehmen?
Let's dive in. Wovon reden wir, redest du? Was ist diese komische Omnibus-Verordnung?
Die Omnibus-Verordnung ist kein großer, schwerlastiger Bus, wie es vielleicht meinen möchte, sondern es ist eine Gesetzesinitiative der EU, die vor allem darauf abzielt, die bestehenden Nachhaltigkeits- und Berichtsregelungen, die es bis jetzt für Unternehmen gibt, zu vereinfachen und gleichzeitig den regulatorischen Aufwand zu reduzieren. Ne, also dabei geht es besonders um die Anpassungen der Corporate Sustainability Reporting Directive, also der CSRD. Es geht um die Vereinfachung der Corporate Sustainability Due Diligence Directive, also der CSDDD und der EU-Taxonomie-Verordnung. Die grundsätzliche Idee dahinter, hinter dieser Omnibusverordnung, ist dabei, dass einmal die bürokratischen Hürden abgebaut werden sollen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gestärkt werden sollen. In der Theorie klingt das erstmal gut, aber es gibt natürlich massive Kritik und auf die werden wir gleich auch einmal draufstoßen. Denn um das einmal quasi richtig einordnen zu können, die Debatte um die Omnibusverordnung, würde ich gerne einmal nochmal quasi einen Schritt zurückgehen und den Kontext zum Green Deal und der Wirtschaft herstellen. Und zwar hat sich die EU ja mit dem Green Deal sehr ambitionierte Ziele gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das heißt, zentraler Bestandteil davon sind strenge Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorgaben für Unternehmen. Und die sollten eben in erster Linie dafür sorgen, dass Firmen Verantwortung übernehmen. Und zwar einmal für ihre Lieferketten und aber auch für sämtliche unternehmerische Aktivitäten und deren ökologischen Auswirkungen. Ne? Und das unter Einhaltung sozialer Standards. Genau an dem Punkt setzt jetzt diese Verordnung an, aber nicht unbedingt im Sinne des ursprünglichen Plans. Und genau da liegt auch der Kern der Problematik.
Ja, und ich weiß nicht, ich erinnere mich so ein bisschen, als es dann auch alles kommuniziert wurde und auf den Weg gebracht wurde, dass natürlich ich das ganz großartig fand, wie die EU auch das Thema angeht und da eben auch wirklich Klarheiten schafft und auch wirklich Unternehmen letztlich auch in die Pflicht nimmt, hier auch zunächst einmal für Transparenz zu sorgen. Und natürlich ist die Idee, dann eben mittel- und langfristig auch nachhaltiger agieren zu können. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass uns das auch wirtschaftlich stärken wird. Und jetzt kam natürlich dann viel Kritik an den vielen Regulatorik, die dann gestülpt wurde über einige Unternehmen. Und die kann ich auch wirklich zu Teilen nachvollziehen. Deswegen glaube ich, war es auch okay, da nochmal ranzugehen. Es ist halt die Frage, mit welcher Konsequenz? Und ich glaube, da schauen wir jetzt drauf, Leni. Also was sind jetzt wirklich die wichtigsten Änderungen?
Genau, da teile ich total deine Meinung. Also ne, es ist, glaube ich, klar gewesen, dass es sinnvoll ist, da nochmal ranzugehen. Aber wenn man sich tatsächlich jetzt das Ausmaß anschaut von dem, was der Vorschlag ist, dann ist das schon eine sehr, sehr extreme Abweichung davon, was eigentlich ursprünglich geplant war. Aber wie du sagst, wir gucken einmal drauf, was sich denn ändert. Wir haben einmal grob zusammengefasst, was die zentralen Bereiche sind, an denen quasi die Änderungen zutreffen würden beziehungsweise einschlägig würden. Wenn wir einmal auf die Berichtspflicht gucken, dann ist da der zentrale Punkt, dass einmal die Schwellenwerte angezogen werden. Das heißt, von einer Berichtspflicht, die bis dato ab 250 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz oder drüber gelten, werden jetzt auf mehr als 1.000 Mitarbeitende angehoben. Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass damit für Festhalten etwa 80% der Unternehmen die CSRD-Berichtspflicht entfallen würde. Das heißt in Zahlen circa nur noch 10.000 statt 50.000 Unternehmen. Also das ist schon mal eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Außerdem wurde einmal quasi nochmal der Stopp-Knopf gedrückt. Ne? Das heißt, für Unternehmen, die bisher noch nicht berichtet haben, die sozusagen in der zweiten Welle berichtspflichtig sind, quasi ab 2026 oder 2027 wird die CSRD-Pflicht nochmals um 2 Jahre verschoben. Darüber hinaus ist es auch einmal so, dass quasi das Rahmenwerk der ESRS nochmal überarbeitet werden wird. Bis jetzt war in der bisherigen Fassung geplant, dass es auch einen branchenspezifischen Berichtsstandard geben wird, der eingeführt wird. Das ist erstmal verworfen, das wurde komplett rausgenommen, genauso wie die ESRS-Datenpunkte. Die werden natürlich nicht rausgenommen, aber sollen auf jeden Fall drastisch eingestampft werden. Also da ist die Rede von erheblicher Reduktion. Heißt, hier werden wir schmäler und die Berichtsstandard branchenspezifisch wird es einmal nicht mehr geben, so vorhergesehen. Ne, ob das dann wirklich auch so durchkommt, wird sich zeigen, wenn das einmal durchs Parlament und den Rat gewandert ist. Aber das ist jetzt bis dato erstmal der Plan. Es wird mehrfach erwähnt, dass Unternehmen natürlich trotzdem noch freiwillig reporten können, auch wenn man von der Pflicht befreit wurde. Das hat einige Vorteile, da kommen wir später natürlich auch nochmal drauf. Ne? Das heißt, nur weil man jetzt vielleicht gegebenenfalls aus der Berichtspflicht rausfällt, bedeutet das keineswegs, dass man alles, was man sich bis hierhin erarbeitet hat, einfach wegschmeißen soll, sondern ganz im Gegenteil, da sich natürlich auch lohnt, dran zu bleiben. Das war einmal quasi der Part zur Berichtspflicht. Es geht aber noch weiter. Und zwar, wo wir auch ganz starke Einschränkungen spüren, ist einmal in der Lockerung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, also die CSDDD. Bis dato ist die gesetzliche Regelung so, dass Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette einmal beleuchten müssen und reporten müssen. Ne? Und im neuen Vorschlag ist die Kürzung darauf, dass nur noch direkte Geschäftspartner, Tochtergesellschaften und Zulieferer überprüft werden müssen. Und das gilt auch nur, wenn es Lieferanten mit mindestens 500 Mitarbeitenden sind. Ne? Also da ist einmal wirklich ein sehr starker Cut darin in der Länge der Lieferkette, die wirklich nur noch an direkte Zulieferer gebündelt wird. Auch da haben wir einen fristlichen Verzug. Und zwar wurde die von der Berichtspflicht von 2027 auf 2028 verschoben. Das ist was, was sich quasi auch durch alle Änderungen zieht, dass wir nochmal einen Aufschub haben, einen zeitlichen. Und die Überprüfung war jährlich quasi angesetzt, ist jetzt auf alle 5 Jahre gestreckt. Auch da eine deutliche Aufweichung der bisherigen Regulatorik. Was mich da auch noch ein bisschen schockiert hat, ehrlich gesagt, oder was auch nochmal mit hervorgehoben werden sollte, dass einmal nicht konforme Lieferanten zum Beispiel den Vertrag nicht gekündigt werden muss. Da würde ich einmal gerne ein Fragezeichen hintersetzen. Genauso, dass Höchststrafen von mindestens 5% des globalen Umsatzes auch wegfallen. Also nur, wie gesagt, da sehen wir auch ganz deutlich, dass es da zu starken Einschränkungen kommen wird, vor allem eben auch auf der Menschenrechtsebene.
Ja, und das finde ich schon, also gerade die letzten 2 Punkte, ne, das finde ich schon auch irritierend, weil dann kann man das ja jetzt nicht mehr so ernst nehmen, um ehrlich zu sein. Weil was ich glaube, wo schon einige Nachhaltigkeitsverantwortlich so ein bisschen aufatmen oder sagen, ich kann jetzt wieder atmen, ist, dass auch ein bisschen gelockert wird bei der Lieferkette. Also das wissen wir ja auch von Kundensetups. Also wenn du wirklich diese komplett bis in Scope 3 alle LieferantInnen irgendwie abdecken willst, das ist wirklich, also das ist schon eine krasse Mammutsaufgabe. Deswegen finde ich das eigentlich cool, dass da zu Teilen gelockert wurde. Aber wenn eine Lockerung auch bedeutet, naja, aber eigentlich musst du dann nichts machen, wenn dann eben LieferantInnen nicht konform sind, finde ich, also das hebelt es ja irgendwie wieder aus. Das finde ich einfach schade. So.
Genau. Und wie gesagt, am Ende des Satzes steht ja immer die Frage, zu welchem Preis. Und meiner Meinung nach ist da der Preis relativ hoch, der bezahlt wird. Ne? Und vor allem, wie gesagt, eine Menschenrechtsdebatte sollte eigentlich gelten, dass Menschenrechte unanfechtbar sein sollten und sein müssen. Dementsprechend ist es da schon die Frage, natürlich, wie viel kann man es lockern, aber wo muss auch eine Grenze sein? Und in dem Maße sehe ich schon deutliche Schwierigkeiten, tatsächlich auch einfach diese Rückverfolgbarkeit von Lieferketten weiter zu gewährleisten, weil das wirklich nur im ersten Step quasi einmal zurückgeführt wird. Aber wir werden sehen, was tatsächlich am Ende des Tages rauskommt. Wir haben noch einen Punkt, die EU-Taxonomie. Das heißt, da wird sich der Scope ein bisschen an die CSRD und CSDDD angleichen. Und zwar wird da der Schwellenwert auf über 1.000 Mitarbeitende und über 450 Millionen globalen Umsatz erhöht. Das heißt, alles, was darunter fällt, kann natürlich freiwillig im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung berichten. Es ist aber nicht mehr verpflichtend.
Du hast es ja angekündigt, Leni, die Verordnung ist umstritten. Du bist ja auch tief in der Nachhaltigkeitsbubble unterwegs. Was ist da so das Feedback, das kommt?
Also in der ersten Ebene wird die Omnibusverordnung von vielen Wirtschaftsverbänden als sehr dringend notwendige Maßnahme eingeordnet. Das ist auch zu gewissen Teilen, wir hatten schon drüber gesprochen, gerade verständlich. Und wir sind uns auch einig, dass es auf vielen Ebenen Sinn macht, die Berichterstattungen in einer Art und Weise zusammenzuführen. Aber es gibt natürlich immer eine Kehrseite der Medaille. Ne? Das heißt, klimaschützende Nachhaltigkeitsexpertinnen, Experten, NGOs und auch einige EU-Staaten tatsächlich warnen davor, dass die EU damit einfach ihre eigenen Nachhaltigkeitsversprechen untergräbt. Ne? Das hat unterschiedliche Gründe, weil im ersten wird natürlich einmal stark die Transparenz gefährdet. Ne? Das heißt, weniger Berichtspflichten bedeuten natürlich auch automatisch weniger Klarheit über die Umweltauswirkungen von Unternehmen. Außerdem ist die Abschwächung der Sorgfaltspflicht in dem Sinne auch schwierig, weil das einfach dazu führt, dass Menschenrechts- und Umweltverstöße in tieferen Lieferketten nicht mehr nachverfolgt werden können, wenn eben Firmen nur noch über direkte Partner überprüfen müssen. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen, das ist natürlich ein ganz klarer Dämpfer auf der Ecke. Ich hatte es auch schon angesprochen, Menschenrechte sind und sollten unanfechtbar sein und dementsprechend ist für die Extreme der Reduzierung erstmal ein relativ großes Unverständnis da. Es wird hatte ich auch schon angesprochen, in den ersten paar Minuten natürlich auch in gewisser Weise ein Rückschritt sein für unseren globalen Wettbewerb und die Nachhaltigkeit, weil sich die EU ja im ersten Schritt schon stark als Vorreiter für nachhaltige Wirtschaft positioniert hat. Und diese Abschwächung und Aufweichung der jetzigen Regulatorik könnte diesen Vorsprung natürlich gefährden. Gerade jetzt, wo sich zum Beispiel auch China mit einem Regelwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf den Weg macht. Also da sehen wir schon auch Gefahr, dass sich dadurch einfach ein bisschen verläuft und es ja auch ganz klare Signale an den Markt sendet. Also Unternehmen, die bereits viele nachhaltige Transformationen zum Beispiel investiert haben, können sich auf der Ecke natürlich benachteiligt fühlen und aber auch unsicher, weil neue Wettbewerber, die auf dem Markt sind, automatisch weniger strenge Vorgaben erfüllen müssen, wenn sie eben in diese entsprechenden Regulatorikbefreiungen fallen.
Ja, das ist natürlich erstmal ein Batzen. Jetzt, was bedeutet das? Ich bin jetzt nachhaltigkeitsverantwortliche Unternehmerin. Was bedeutet das für mich jeweils, KMU, große Unternehmen etc.?
Ja, genau. Also die Frage, die sich jetzt sicherlich viele Unternehmen stellen werden. Ich kann es nicht rauslesen, ist die Omnibusverordnung jetzt Fluch oder Segen? Das trifft natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Es mag im ersten Schritt für KMUs erstmal eine Erleichterung sein, weil kleinere Unternehmen davon profitieren, weniger Bürokratie zu haben und tatsächlich auch niedrigere Compliance-Kosten. Auf der anderen Seite führt es natürlich oder kann es zu größerer Unsicherheit für große Unternehmen führen. Unternehmen, die bereits Nachhaltigkeitsmaßnahmen integriert haben, die müssen sich darauf einstellen, dass der regulatorische Rahmen erneut angepasst wird. Das heißt, auch hier ist natürlich ein großes Maß an Resilienz mittlerweile notwendig. Wir hatten irgendwie viel Schwung auf dem Markt der Regulatorik erlebt in den letzten Monaten und das wird quasi auch noch andauern. Dementsprechend Resilienz und natürlich auch der Wunsch, dass sich hier das EU-Parlament und der EU-Rat schnell darauf verständigen, was denn der Fahrplan sein wird, um da auch eine gewisse Klarheit reinzubringen. Aber auch eine positive Konsequenz, die sich daraus ergeben kann, ist, dass auch neue Marktchancen entstehen. An der Stelle können Unternehmen trotz Lockerungen, die aber weiterhin auf Nachhaltigkeit setzen, natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben, weil Investoren und Kunden eben zunehmend nachhaltige Geschäftsmodelle bevorzugen und das auch so bleiben wird. Und wenn wir uns dann nochmal überlegen, warum ein solches Rahmenwerk überhaupt entwickelt wurde, also vor der Veröffentlichung der Omnibusverordnung, dann hat das folgende Gründe. Und zwar ging es ja einmal darum, vor allem bessere und verlässlichere Daten zu erhalten. Also nicht nur von wenigen großen Unternehmen, sondern von der Vielzahl an Unternehmen, um quasi einmal natürlich den eigenen ESG-Datentrack aufgegleist zu bekommen, aber das natürlich auch auf einer nationalen Ebene abbildbar zu machen. Es ging vor allem darum, Risiken und Chancen besser zu managen. Das ist natürlich auch einfach ein großer Vorteil für Unternehmen an sich, weil sie eben somit strategischer auch am Markt agieren können. Es ging darum, einmal Transparenz zu gewährleisten und Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Einmal eine Vergleichbarkeit unter Unternehmen in gewissen Branchen, aber natürlich auch eine persönliche Vergleichbarkeit im Unternehmen. Also wie kann ich meine Fortschritte auch messbar machen? Und zu guter Letzt, um wieder den Bogen zum Green Deal zu spannen, war das Ziel, dass Investitionen gezielt so ausgerichtet werden können, dass sie eben besser mit dem Green Deal im Einklang stehen. Und dann unter der Prämisse ist die Verzögerung der Umsetzung und die Herausnahme von Unternehmen aus der Verpflichtung natürlich kaum eine Stütze für die Erreichung dieser Ziele. Aber bisher, wie gesagt, ist das alles erstmal ein Vorschlag der EU-Kommission. Das muss erstmal so durchgehen.
Ja, was glaubst du denn, Leni, oder ihr habt ja bestimmt auch schon kurz dazu gechattet bei uns im SUSI-Klasse, wie wir es nennen, in unserem Sustainability-Beratungskreis. Was glaubst du denn, sind da jetzt die Konsequenzen daraus, die nächsten Schritte? Wie geht's weiter?
Also unsere ganz starke Vermutung ist, dass die ESRS-Datenpunkte vielleicht nicht in der Fülle, wie sie jetzt gerade sind, zukünftig wie die Financial Data gefordert werden. Also dass es auf jeden Fall erforderlich bleiben wird, Zugang zu diesen Datenquellen zu haben und diese auch reporten zu können. Also unser Appell an der Stelle ist erstmal ganz stark an alle: weitermachen, nicht aufhören, sich nicht beirren lassen, sondern auf die wesentlichen Themen fokussieren, Daten sammeln und vor allem Prozesse aufsetzen und Prozesse automatisieren. Also da gilt's getreu dem Motto, was man hat, das hat man. Das heißt, an der Stelle würde ich einmal ganz gern einfach dazu aufrufen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern gerade jetzt aktiv dran zu bleiben. Weil gerade in so einem dynamischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist ein professionelles ESG-Datenmanagement und eine präzise Umsetzung vor allem der CSRD-Reporting-Anforderungen immer wichtiger. Ne? Und Unternehmen sollten sich nicht nur auf die gesetzlichen Mindestanforderungen beruhen oder verlassen, sondern vielmehr den strategischen Punkt darin sehen. Ne? Also strategisch in Nachhaltigkeitsdaten und Prozesse investieren, um eben langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Weil auch da natürlich das Credo ist, wer frühzeitig handelt, kann sich eben gegenüber der Konkurrenz deutlich abheben und auch Risiken dauerhaft minimieren. Und das, glaube ich, ist fast mein Schlusswort dazu, nochmal um so die Motivationskurve zu kriegen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und sich den Status, den man oder den Stand, den man sich jetzt schon erarbeitet hat, weiter auszubauen.
Ja, absolut. Und ich kann das auch nur unterstreichen. Und vielleicht, und das kann ich auch wirklich nachvollziehen, atmet der eine oder andere, die eine oder andere gerade auch auf bei ein paar Sachen, die da gesehen werden, weil das kriegen wir natürlich schon auch gespiegelt. Das merken wir auch in den Projekten, die wir machen, dass es natürlich auch viel Regulatorik einfach ist, die gerade bearbeitet werden darf. Nur es wird ohnehin kommen. Und wie du sagst, ich glaube, sich wirklich da eine stabile Datengrundlage jetzt einmal zu bauen, um auch wirklich agieren zu können nach vorne und dann vielleicht auch weniger Regulatorik getrieben, sondern wirklich aus dem Inneren heraus auf den wesentlichen Faktoren weiter das Thema treiben zu können, ist halt elementar und sollte nicht weggehen. Und vielleicht, und das ist so auch ein bisschen meine Hoffnung, ist ja dann auch wieder auch Zeit und Luft da bei manchen, auch nochmal das Thema wirklich wieder nach innen zu pushen, die Mitarbeitenden wieder sauber mitnehmen zu können. Und das haben wir ja schon auch gemerkt, dass durch die viele Regulatorik, die kommt natürlich, das auch die Oberhand gerade genommen hat und vielleicht jetzt dann auch mal hier und da zu schauen, okay, wo kann ich denn dennoch das Thema Nachhaltigkeit jetzt weiter treiben in der mir zur Verfügung stehenden Zeit, wäre so mein Tipp gerade an alle, selbst wenn da eben strategisch vom Unternehmen entschieden wird, jetzt erstmal zu warten oder abzuwarten, was jetzt dann Rat und Parlament und so draus machen, trotzdem mal zu schauen, wie kann ich den Weg dennoch weitergehen aus dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt in meinem Unternehmen und einfach nicht aufzuhören. Und da darf ich am Ende noch einen kleinen Werbepost, glaube ich, machen. Wir hören ja auch nicht auf. Wer sich nochmal gerade mit dem Thema ESG-Software auch auseinandersetzen möchte, um genau in diese vereinfachtere Datenhandhabung zu kommen, sich wirklich mit seinen wesentlichen Punkten auseinandersetzen zu können. Am 12. März um 11 Uhr haben wir dazu ein Webinar mit unseren tollen Kollegen Annika und Torge. Kann man sich über LinkedIn anmelden oder über die Shownotes. Also auch hier, wir bleiben am Start und sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und riesen Dank an dich, Lene. Ich weiß, das ist jetzt nochmal sehr viel lesen. Dann kam hier schon mal ein Artikel, dann aber noch nicht offiziell von der EU. Ich habe das ja gestern so ein bisschen mitverfolgt. Da sind so nach und nach die Infos rausgepurzelt. Danke fürs schnelle Zusammenstellen. Und ich bin mir sicher, das hilft schon einigen weiter.
Total gern. Es war sehr schön hier in unserem kleinen Podcast-Studio.
Ganz nett bei uns, ne? Finde ich auch. Also ich freue mich auch, das nächste Mal wieder sitzen zu können. Und dann freue ich mich auf die weiteren Formate. Und ich sehen wir, hören wir bestimmt auch mal wieder in einem der nächsten Corporate Sustainability Briefings. Danke dir.
Bestimmt. Macht's gut.